Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute hörst du einen Podcast von Cordula Winterholler im Gespräch mit Svenja Heine zu der Potenti-ALS-Studie der Uniklinik Leipzig. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Klinisch Relevant. Mein Name ist Cordula Winterholler und ich hoste den Bereich der Logopädie. Also das heißt, heute gucke ich wieder aus der Perspektive der Logopädie auf ein Thema und es ist sogar mein Herzensthema, eines meiner großen Herzensthemen im Rahmen der Patientenversorgung, nämlich das Thema ALS. Und ich freue mich heute, eine Studie vorstellen zu dürfen, die jetzt gerade am Anlaufen ist, und Svenja Heine von der Universitätsklinik. Stimmt das, Svenja? Universitätsklinik?
Ja, genau, das ist
ja
korrekt.
Ja, brauche ich schon gleich mal hier meine Korrektur, ob ich das auch richtig habe. Ich habe Svenja Heine heute bei mir und liebe Svenja, herzlich willkommen. Schön, dass du heute da bist. Schön, dass wir zusammen das Thema aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Und ich freue mich einfach. Stell dich vor. Erzähl uns, wer bist du?
Ja, hallo Cordula. Vielen Dank auch für die Einladung zum Interview heute zum Podcast. Genau, mein Name ist Svenja Heine und ich arbeite in der Abteilung für medizinische Psychologie und medizinische Soziologie hier in Leipzig am Universitätsklinikum, wie du das gerade auch schon korrekt gesagt hast. Und ich beschäftige mich in meiner Forschung mit der Psychoonkologie, aber auch mit chronischen Erkrankungen und Lebensqualität im Rahmen dessen.
Und wie seid ihr auf dieses Projekt jetzt gekommen? Ich sage das jetzt mal mit der Studie.
Ja.
Also Potenti-ALS oder habt ihr es als Potentials?
Genau, das ist, es ist so ein kleines Wortspiel. Also es wird schon im Englischen ausgesprochen Potentials und eben die großen Letter ALS, damit es eben so dann schon der Verweis darauf, worum es geht. Also um Lebensqualitätsverbesserung bei ALS-PatientInnen und deren Angehörigen.
Kannst du den Titel auswendig von eurer Studie? Ich finde ihn sehr komplex und ich würde ihn vorlesen. Oder du sagst, du kannst ihn auswendig.
Du kannst ihn gern vorlesen. Da wähle ich jetzt meinen Joker.
Okay, okay. Ein partizipatives Multimethodenprojekt zur Ermittlung von Behandlungsansätzen zur Verbesserung der Lebensqualität. Und jetzt merkst du schon, ich bin Logopädin und zack, habe ich einen Knödel im Hals. Von Patientinnen und Patienten mit amyotropher Lateralsklerose. Wow, was für ein Titel.
Genau.
Was steht dahinter?
Genau, also wie du das schon so schön jetzt vorgetragen hast, stecken da ganz viele Worte drin, die vielleicht jetzt erstmal sehr verwirrend sind, aber im Grunde genommen geht es darum, und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Kernstück der Studie, dass wir da einen partizipatorischen Ansatz verfolgen. Das heißt, dass wir alle mit reinholen in die Studie. Und das ist auch vielmehr eine Studienkonzeptionsphase erstmal, wo wir erstmal schauen, was braucht es, also was brauchen die Betroffenen von ALS und deren An- und Zugehörige, was gibt es da für Bedürfnisse, was gibt es, was muss erstmal erfragt werden, um dann auch eine Studie planen zu können überhaupt. Also oftmals sitzt man ja da selber am Schreibtisch und überlegt sich so, ja, was sind denn so wichtige Fragestellungen und was gibt es für Bedürfnisse bei verschiedenen Patientengruppen? Und wir haben uns jetzt gedacht, dass es eigentlich ganz sinnvoll wäre, da wirklich die Betroffenen direkt zu befragen und mit reinzuholen ins Boot und da auch mit zu entscheiden, was wichtig ist überhaupt und was beforscht werden sollte. Und es geht vor allem um psychotherapeutische Interventionen, weil es da auch wenig Studienevidenz bisher gibt. Es gibt eigentlich gar keine Programme, die exakt auf die ALS-Patienten, Patientinnen zugeschnitten sind. Da ist wirklich momentan wenig quasi im Rennen. Und das wollen wir erfragen, erheben und dann auch in einer späteren Studie gern auf Wirksamkeit prüfen. Und jetzt ist es aber erstmal nur eine Pilotierungsphase, wo wir uns erstmal alle sondieren und schauen, was gibt's für Möglichkeiten, was passt, was ist überhaupt umsetzbar auch bei dieser Erkrankung. Da gibt's ja auch viele, viele Besonderheiten, wie du das ja auch selber in deinem Alltag sicherlich oft, dir das auch oft begegnet. Ne?
Ja, ich fand das sehr interessant mit dem psychotherapeutischen Ansatz, weil das in der Tat etwas ist, was sehr häufig auch nachgefragt wird, gerade von den Angehörigen und Zugehörigen. Ich habe es jetzt weniger erlebt von Betroffenen selber. Mhm. Aber es war in der Tat so, wir haben Schwierigkeiten gehabt, dann auf der Versorgungsebene geeignete Therapeuten und Therapeutinnen zu bekommen. Und zwar war das Thema immer dieser Umgang mit dieser progredienten Erkrankung. Hm. Dass das anscheinend so, also nochmal eine andere Art ist als die Psychoonkologie.
Ja,
ich bin ja keine Psychologin, deswegen, du wirst da jetzt gleich aufspringen vielleicht und sagen, ja, wahrscheinlich sind da die Unterschiede größer oder ist es eine andere Herangehensweise?
Genau, also das ist tatsächlich so, dass wir auch versucht haben, in einer Studie ein Therapieprogramm für palliative KrebspatientInnen anzuwenden auf die ALS. Und das hat sich gezeigt, dass das nicht gut machbar war und nicht gut umsetzbar war, weil es halt doch auch Themen sind, die einfach anders sind. Das ist genau. Also was in unserer Studie damals auch rauskam, dass zum Beispiel die Themen, die so auch das Lebensende betreffen, nicht so gern angesprochen werden wollten. Und genau, daher auch so ein bisschen für uns jetzt der Startpunkt, da was Eigenes zu entwickeln, was tatsächlich auch auf die Bedürfnisse zugeschnitten ist. Und genau, also du sagtest jetzt, dass die Angehörigen und Zugehörigen da eher das Thema haben mit psychotherapeutischer Unterstützung, psychosozialer Unterstützung?
Ja, und zwar ist so eine ganz große Frage, die mir häufig gestellt wird, darf ich mich dann noch freuen, wenn es meinem Partner doch nicht mehr gut geht? Oder wie kann ich noch zum Sport gehen oder mich mit Freunden treffen? Ja, kann ich noch Essen genießen, wenn aber mein Partner, meine Partnerin das eben nicht mehr kann? Also wie,
ja.
Und dieser große Gedanke, wie kann ich bei Kräften bleiben, um gut zu begleiten? Mhm. Und natürlich dann, wenn in den Familien auch noch kleine Kinder sind, Jugendliche, ne, Pubertätsalter, wie gehen wir dann damit um? Das sind so die Fragen, die ich jetzt aus meiner Arbeit kenne.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also ich glaube auch, wir werden das ja dann sehen in unseren Fokusgruppen, die wir dann durchführen in der Studie, wo ja eben auch die Angehörigen, Zugehörigen mit dabei sind, wie sich so die unterschiedlichen Bedürfnisse eigentlich gestalten, ne, oder zeigen. Und dass es da, denke ich, auch sogar Unterschiede gibt, ne, und das auch von unterschiedlichen Standpunkten aus natürlich betrachtet wird. Und ja, das ist auf jeden Fall interessant, da das mit reinzunehmen, diese Sichtweisen.
Ich glaube auch interessant, oder ich stelle es mir als Herausforderung vor, gar nicht mehr so auf der Interessenebene, wenn tatsächlich dann, wenn ein Ergebnis da ist, wie das umgesetzt werden kann, wenn ich jetzt so an das Thema des Fachkräftemangels, der Wartelisten denke. Ja, also wie gestalten wir Programme, die vermutlich, ich sage jetzt mal, transdisziplinär ausschauen müssen.
Ja.
Ich erlebe es immer mehr, dass ich bei Patientinnen im Hausbesuch keine Physiotherapie mehr an der Seite habe, weil es keine Kolleginnen gibt, die oder dass die Kapazitäten einfach fehlen, ins Haus zu kommen oder Ergotherapie und dann stehe ich plötzlich alleine da und ich kann mir es genauso gut vorstellen, dass es den anderen Disziplinen dann ähnlich mit der Logopädie geht. Mhm. Und dieses Aufspreizen, ne, und nachher zu gucken, aber wie kriegen wir das vielleicht nochmal in ein transdisziplinäres Setting über, damit wir wirklich eine gute Versorgung leisten können.
Richtig, ja. Also das wäre natürlich dann auch so ein bisschen das Ziel oder das weiterführende Ziel der Studie, wenn wir das dann einmal quasi haben, wenn wir wissen, was wir brauchen, um dass es den Menschen besser geht, dass die Lebensqualität da auch erhalten werden kann, auch auf psychosozialer Ebene, dass man dann auch wirklich ein Programm implementieren kann und etablieren kann und dass da auch tatsächlich genügend Fachkräfte da sind, die das umsetzen können. Also ja, und dass das einfach dass es dazugehört am Ende, dass es etabliert werden kann. Ja. Das wäre sehr schön und wünschenswert, wenn das so weit käme.
In welchem Zeithorizont denken wir jetzt, wenn du mal kurz über den Ablauf der Studie auch gern, du kannst gern aufrufen, Call to Act, das soll ja auch heute auch unser Ziel sein. Ihr braucht ja bestimmt noch Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Erzähl.
Ganz genau.
Werbung.
Ja, also die Studie selbst, wie ich schon vorhin kurz angeschnitten hatte, ist jetzt erstmal nur eine Pilotierungsphase, also eine einjährige Studie und wir sind jetzt gerade in der Rekrutierungsphase. Wir nehmen ja auch medizinisches Fachpersonal mit in die Studie rein, also du unterstützt uns ja auch mit deiner Expertise. Da sind wir schon quasi, da haben wir schon alle rekrutiert, aber Teilnehmende sind noch quasi, brauchen wir noch für die Studienteilnahme. Und da rekrutieren wir jetzt noch bis Ende März. Also wenn sich jemand da angesprochen fühlt und gerne teilnehmen möchte, gerne uns da unterstützen möchte, kann er sich dann auch bei uns, bei dem Studienteam melden. Also ich glaube, das wirst du dann auch nochmal in die Shownotes packen.
Ich schreibe das in die Shownotes, genau, damit man dich und euch findet und euer Projekt und die Infos dazu, klar.
Das ist super, genau. Und dann wird es so Mitte des Jahres losgehen, dass wir dann die einzelnen Fokusgruppen halten werden und uns da die verschiedenen Therapierichtungen anschauen. Das wird dann auch jetzt nicht, also uns ist völlig klar, dass man jetzt keine kognitive Verhaltenstherapie in der Kürze der Zeit, sage ich mal, erfahrbar machen kann, aber zumindest ein Teil davon und was gibt es da für Möglichkeiten, was gibt es für Methoden, die vielleicht ganz gut anwendbar sind und da auch gute Erfolge erzielen, die werden wir dann erproben und gemeinsam bewerten und das genau wird dann noch so bis in das Ende des Jahres dann hineingehen. Und dann soll auch, wenn es eben rauskommt, dass es eine Therapieform gibt, die passend ist, diese soll dann eben auch in einer dreijährigen Studie, in einem Kontrollgruppenvergleich, wie es dann ganz üblich ist, auf Wirksamkeit geprüft werden. Genau. Das ist so jetzt erstmal der grobe Ablauf der Studie.
Also für den ersten Teil jetzt, für diese Pilotierungsphase, da sucht ihr noch Teilnehmende.
Da suchen wir noch Teilnehmende, genau.
Genau. Und Teilnehme bedeutet medizinisches Fachpersonal, bedeutet Betroffene.
Betroffene, die Angehörigen. Mhm. Und das sind, also da planen wir so 20 Tandems zu bilden. Mhm. Genau, das ist der Plan. Und on top würden wir noch gern sogenannte Expert Patients, nennen wir die, noch mit rekrutieren. Das sind aber nicht so viele, also 4 an der Zahl, sonst ungefähr werden, die quasi da auch noch ein bisschen mehr in diesen wissenschaftlichen Prozess mit eingebunden werden. Hier und da mal noch ein Interview mehr stattfinden wird, die sich auch gut mit ihrer Erkrankung da auseinandergesetzt haben und ja, da noch mal ein bisschen mehr in die Thematik mit einsteigen. Das ist so die Zusammensetzung der verschiedenen Teilnehmenden in der Studie. Und bei dem medizinischen Fachpersonal sind wir eigentlich schon gut aufgestellt bisher. Da haben wir schon viel Unterstützung aus eben Logopädie, aus Physiotherapie, Ergotherapie, NeurologInnen. Mhm. Genau, also ein buntes Potpourri.
Ich denke ja manchmal, eigentlich müssten auch Menschen von den Krankenkassen da drin sitzen. Ich denke es nicht manchmal, ich denke es immer.
Es ist so, genau, aber ich glaube, das ist dann der nächste Schritt. Also ich habe so das Gefühl, genau, das ist ja alles immer ein bisschen langsamer auch und jetzt kommt erstmal das mit diesem partizipatorischen Ansatz. Ja. Das ist ja auch was relativ Neues, sage ich mal, und muss sich auch erstmal so ein bisschen etablieren. Wir müssen ja sowieso auch schauen, ob dieser Ansatz überhaupt, also ob das auch passt, ne, bei uns in der Studie. Das ist auch ein Hauptergebnis unserer Studie. Ist es überhaupt umsetzbar, dass man ALS-Betroffene mit in diesen Studienkonzipierungsprozess aufnehmen kann? Wird es gut aufgenommen und ist das überhaupt erwünscht? Genau. Und im nächsten Schritt wäre es dann sicherlich gut, dass man auch die Krankenkassen da tatsächlich mit ins Boot holt.
Dann, wenn ich an Lebensqualität denke und eben jetzt einen offenen Begriff, also nicht nur gesundheitsbezogen, sondern ihr habt ja auch die Soziologie mit drin, ne?
Genau,
in eurem Projekt, ja.
Genau.
Da ist ja auch nochmal ein anderer Zugang zu dem Thema auch der Lebensqualität. Und wenn du mich jetzt fragen würdest, woran manches scheitert, dann sage ich das Thema der Hilfsmittelversorgung und die hohe Bürokratie und die Verweigerungen von Seiten der Krankenkassen und die vielen Gutachterverfahren, Widerspruchsverfahren, die das Leben deutlich, deutlich erschweren, neben der Erkrankung selber.
Ja, also würdest du sagen, das ist immer noch ein sehr großes Thema oder wird es besser oder gibt es da Entwicklungen in eine gute Richtung?
Ich glaube nicht. Also ich kann jetzt nicht genau sagen, war es 2022 oder 2023. Es gibt den Hilfsmittelreport. Ja, der hat auch, kann man auf der Homepage der DGM auch runterladen, wo aufgezeigt wird ganz deutlich, wie Krankenkassen mit Hilfsmitteln gerade im neuromuskulären Bereich agieren. Und das ist wirklich erschreckend.
Ja. Okay, ja, das ist natürlich ein ganz großes Thema, weil man sich ja auch eigentlich da in dieser Situation um sowas nicht kümmern will, beziehungsweise damit nicht noch mehr Belastung eigentlich ins Leben hineinholt.
Ja,
das ist
wirklich. Also ich kann gar nicht sagen, dass es ob besser oder schlimmer. Es ist abhängig von, ich kann es, also das kann ich auch nicht sagen. Manchmal habe ich den Eindruck, es ist abhängig von SachbearbeiterInnen, manchmal ist es abhängig vielleicht von Krankenkassen, also mein Muster jetzt, ne, ich spreche jetzt mal aus meiner Praxis, aus der Praxiserfahrung, ist sehr divers und es gibt wenig gute Beispiele, aber ganz, ganz viel und die auch mich letztendlich in ein anderes Handlungsmuster, also weg von der Logopädie, sondern in ganz viel Beratung, in ganz viel, welcher Weg muss jetzt bestritten werden, wo geht's hin, wie kann es zu diesem Hilfsmittel kommen, dass das ganz zwingend zu meiner Arbeit dazu gehört. Und das ist eben nicht nur dieses Funktionelle. Man denkt da, naja, da geht man hin und macht vielleicht, also von außen, ne? Die gehen da hin, die machen was und dann wird was besser, was bei einer progredienten Erkrankung ja so nicht ist. Aber dieses Thema Hilfsmittelversorgung und was alles da hinten dran steht, das ist ein ganz, ganz großer Bereich. Und da erlebe ich dieses Thema Lebensqualität nochmal aus ganz unterschiedlichen und aus einem sehr breiten Kontext. Also wir sind sehr schnell zu sagen, oh, alles für die Lebensqualität, aber was es dann real heißt, ja, bis hin zu Einkommenseinbußen, wenn die Familie sich kümmert und wenn ein Beruf aufgegeben wird, ne, wie schaut es dann mit der Rente der Pflegenden dann aus? All diese Themen und ich denke, da brauchst auch noch mal so einen großen Hinguck, aber gemeinsam mal mit denen, die dafür zuständig sind.
Genau. Würdest du sagen, da fehlt auch so ein bisschen das Bewusstsein dafür, wie, also ich kann mir das auch immer gar nicht so vorstellen und bin da immer sehr erschrocken, dass es auch nicht von vornherein schon bewilligt wird, also dass die Hilfsmittel, weil man weiß es ja, dass es schnell progredient in den meisten Fällen ist. Und wieso man da so lange warten muss, dass es dann manchmal vielleicht sogar zu spät ist, dass die Hilfsmittel vielleicht dann gar nicht mehr ansetzen, oder? Also
ja, das kam in diesem Report eben auch raus, ne? Und okay. Dass manches einfach dann nachher auch zu spät ist. Deswegen sind wir immer sehr früh in der Versorgung, weil wir wissen, dass wir lange Zeit brauchen, zum Teil, bis eben die Hilfsmittel dann vor Ort sind. Und das speisen wir halt in unserem Denken ein, was die Betroffenen auf der anderen Seite natürlich auch überrollt. Wenn ich von so einem Rollstuhl spreche, aber das Bild noch gar nicht so im Kopf da ist, also da knirscht es dann auch und ich versuche dann auch die Patienten, Patientinnen da mitzunehmen. Woran es liegt, das kann ich dir nicht sagen. Also zwischen Strategie, Unwissenheit und vielleicht, dass wir auch sehr viel klarer dann mit den Leitlinien, in den Leitlinien auch die Hilfsmittelversorgung mit, genauso wie es die medizinische Diagnostik, ne, das und das ist zu tun, dass auch das Thema Hilfsmittel auch in so einer Prägnanz, zack, 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 das braucht es dafür. Vielleicht ist das nochmal hilfreich. Ja, nochmal eindeutiger. Das weiß ich nicht. Ne? Ich habe jetzt auch nur jetzt ohne wissenschaftlichen Belegen mal jetzt aus meiner Praktikerseite mal gesprochen und das war immer das Thema mit der Lebensqualität, war das immer so dieses ganz große Thema Bürokratie, Hilfsmittelversorgung.
Ja.
Und da bin ich auch sehr gespannt, ob das dann tatsächlich sich bei euch in der Studie auch niederschlägt.
Genau, dass man da auch eine Relevanz aufzeigen kann, auf jeden Fall. Das wäre sehr wünschenswert, ja, wenn wir das mit der Studie erreichen können, dass dann eben auch die, die es betrifft, also die verantwortlich sind, dann gewisse Weichen zu stellen, damit man eben dann auch die Interventionen etablieren kann, dass das auch dadurch gesehen und gehört wird. Das wäre auch unser Anliegen, ja.
Genau. Wann kam euch eigentlich die Idee zu der Studie?
Ich hatte es ja vorhin schon mal ein bisschen angeschnitten. Das waren Kollegen und Kolleginnen von mir. Das war im Jahr 2021, gab es diese damalige Studie, eine Pilotstudie, wo eben das Programm evaluiert wurde. Und der Antrag jetzt zu dieser Studie war dann im Jahr 2022, also gar nicht so. Ja, naja, 2,5 Jahre, ne? Das ist jetzt auch mittlerweile schon gut her. Ja, 2 Jahre, genau.
Ich denke, das ist auch mal wichtig zu erfahren, ne? In welchen Zeiträumen ihr da denkt, in diese unterschiedlichen Phasen von Antragstellung, bis dann auch was genehmigt wird, bis es losgeht.
Genau, das ist immer auch ein bisschen unterschiedlich, aber wenn man eben dann sich bewirbt auf eine Ausschreibung, so wie das hier bei uns auch war. Also das war vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, kurz das BMBF. Da gab es eine Ausschreibung, ja, Förderung klinischer Studien mit hoher Relevanz für die Patientenversorgung. Und daraufhin haben wir uns eben beworben mit dieser Konzeptentwicklungsphasenstudie. Und es war genau so 2022. Dann ein Jahr später gab es dann die Aufforderung zum Formantrag. Und dann hat es noch ein paar Monate gedauert. Und dann gab es den positiven Bescheid quasi zur Studienfinanzierung. Und ja, im Januar 2024, also ja, ging es dann jetzt für uns los. Also es ist schon immer auch ein Zeitrahmen, der da auf jeden Fall von Antragstellung bis Studienstart sich da aufspannt. Das ist immer so.
Was ist deine Aufgabe da ganz konkret? Was machst du? Für was bist du zuständig?
Also ich bin im Projekt die Studienkoordinatorin und bin quasi so ganz grob gesagt für die Vernetzung zuständig, dass ich eben vor allem auch rekrutiere und dann alle rekrutierten Patienten, Patientinnen, Angehörigen, medizinisches Personal miteinander vernetze und die Fokusgruppen plane und auch dann Außendarstellung des Projektes, also wie jetzt zum Beispiel heute im Podcast oder auch auf Kongressen dann, aber das ist dann wahrscheinlich alles erst Zukunftsmusik, dass man dann auch die Ergebnisse präsentiert. Ja, also quasi so läuft alles bei mir zusammen, alle Stränge.
Genau. Das heißt, du wirst uns dann auch über die ersten Ergebnisse informieren.
Richtig.
Wir hören wieder voneinander und ich wünsche euch ganz, ganz viel Freude an diesem Projekt, dass ihr auch wirklich einen schönen Kreis habt von Teilnehmenden, dass man sagt, wir fangen wirklich unterschiedliche Perspektiven ein. Viel Erfolg und dann hören wir uns wieder, Svenja.
Ich danke dir auch ganz, ganz sehr dafür, dass ich heute die Möglichkeit hatte, hier zu sprechen und ja, mit diesem schönen Projekt da vielleicht auch noch eine Zuhörerschaft zu erreichen. Und ich freue mich auch, wenn ich dann die Ergebnisse präsentieren kann. Vielen Dank nochmal an dich.
Ich weiß jetzt, dass es Potentials heißt.
Genau.
Und ja, in den Shownotes findest du dann alles, was du brauchst. Und wenn du denkst, das ist eine Studie, da möchte ich gerne noch unterstützen. Du hast gehört, der Call geht noch bis Ende März. Also dann los, schick deine Erklärung ab. Herzlichen Dank fürs Zuhören und alles Gute. Vielen Dank dir, liebe Svenja. Und dann bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.